Sie hören eine Sendung von Schweizer Radio DRS.
DRS 4 News. Die Woche im Tessin und in der Romandie.
Am Mikrofon Eric Facon. Diese Woche kam es zu einer Wende in der Jurafrage, in einer Diskussion, die seit Jahrzehnten währt. Ein historischer Durchbruch, sagt unser Mitarbeiter Ron Hochul.
Die Tatsache, dass sich die beiden Kantone Jura und Bern endlich über die Ausgangslage geeinigt haben, dies sei historisch. Das hat auch Simonetta Sommaruga vor wenigen Tagen beteuert. Als Bundesrätin hat sie ja das ganze Dossier nahe mitverfolgt. Jahrelang haben ja beide Kantone an ihren Standpunkten festgehalten. Sie haben sich an diese Standpunkte gekrempelt. Nun hat man sich darüber geeinigt, dass es eine Volksabstimmung geben wird, sowohl im Jura wie auch im Berner Jura. Und zum Zweiten, und das war ja besonders heikel, hat man sich über den Inhalt dieser Abstimmung geeinigt. Der Berner Jura wird nun als Region entscheiden, ob er sich an den Kanton Jura anschließen wird. Doch falls das Resultat negativ ausfällt, bleibt dann noch die Stimme der Gemeinden, wie etwa der traditionsseparatistischen Gemeinde Moutier, die sich entscheiden könnte, zum Jura rüberzugehen, selbst wenn der Entscheid des Berner Juras der ganzen Region ein negativer ist.
Als Kontrahenten stehen die Kantone Bern und Jura da. Was mussten denn die Berner für Konzessionen machen?
Die Berner haben ja lange für einen Grundsatzentscheid gewerbt. Sie wollten eine einzige Abstimmung der ganzen Region und nur dieses Resultat hätte zählen sollen. In anderen Worten, wollten sie schlicht vermeiden, dass eine ihrer Gemeinden in den Jura rüberwechselt, ohne die ganze Region. Und so versprach man sich in Bern natürlich deutlich bessere Chancen, die ganze Region bei sich zu behalten, ohne kleinen separatistischen Enklaven. Doch der Jura hat in dieser Frage taktisch geschickt gespielt und Bern hat zuletzt die Kompromisslösung akzeptiert.
Nun sind solche Sachen immer auch Gegengeschäfte. Was war denn der Beitrag der Jurassier?
Sie haben nun versprochen, mit dieser Volksabstimmung werde die Frage ein für allemal vom Tisch sein. Ein Anliegen, das man in Bern schon lange hat. Die Jura-Geschichte dauert ja schon über 40 Jahren. Immer wieder kam Delémont mit neuen Forderungen. Man wollte wiederum diskutieren über einen größeren Kanton Jura. Nun soll das Volk urteilen und wie auch immer das Ereignis lautet, soll man es auf beiden Seiten respektieren und den Verhandlungen samt dem ganzen politischen Druck, der ja, wie gesagt, seit Jahrzehnten dauert, ein Ende setzen. Die Geschichte soll Ende 2013, spätestens 2014, ihr letztes Kapitel haben.
Man könnte sagen, Land in Sicht, aber wer sind jetzt die Hauptdarsteller dieser historischen Wende?
Es gibt zahlreiche Akteure, auch wenig Bekannte, die hinter den Kulissen gearbeitet haben, aber bestimmt gibt es drei Hauptdarsteller. Einerseits die beiden Regierungsräte Elisabeth Bohm-Schneider und Bernhard Pulver. Die Jurassierin und der Berner haben versucht, möglichst pragmatisch vorzugehen in den letzten 2-3 Jahren. Die ewigen und schon fast epidermischen Spannungen, die auf beiden Seiten immer wieder aufkamen, wurden beseitigt. Die Angst in Bern, die Grenze zwischen den beiden Kantonen würde aussehen wie ein Flippenteppich, wurde weggesteckt. Schließlich gäbe es ja in der Schweiz zahlreiche Enklaven zwischen Kantonen. Und auch im Kanton Jura ist man über das ewige Misstrauen, das man gegenüber dem großen Bruder Bern pflegte und vielleicht sogar kultivierte, hinausgewachsen. Und dass es nun zu diesem Schritt gekommen ist, ist bestimmt auch Dick Marty zu verdanken. Der ehemalige Tessiner Ständerat hat die interjurassische Vereinigung und somit auch die Verhandlungen präsidiert und gemäß vieler Stimmen hat seine intellektuelle Autorität, seine Erfahrung sehr stark dazu beigetragen, dass man eben eine faktische, hochstehende Diskussion führen konnte. Nun, wie gesagt, frühestens Ende 2013 soll sich zeigen, ob diese Lösung auch der Segen des Volkes erhält.
Zum zweiten Thema, die Zweitwohnungsinitiative von Franz Weber. Diese Initiative, die sorgt vor allem im Wallis für rote Köpfe und für hitzige Debatten. Warum denn?
Der Hauptgrund liegt eindeutig darin, dass das Wallis der Kanton ist mit den meisten Zweitwohnungen. In einigen Skistationen wird seit den 70er Jahren gebaut, was das Zeug hält. Und es gibt nun sogar einzelne Architekten, die zugeben, dass man zu weit gegangen ist. Man muss sich das erstmal vorstellen, in Gemeinden wie dem Thermalkurort Ovrona liegt der Anteil an Zweitwohnungen bei 70%, in Skistationen wie Grimenz und Saint-Luc im gut bekannten Val d'Anivier sogar über 80%. Und da gibt es eindeutig zwei sehr unbalancierte Lager. Auf der einen Seite eine kleine Minderheit, die findet, man habe die Landschaft schon genug bebaut. Und das zweite Lager, eine große Mehrheit, fürchtet, dass das wirtschaftliche Wachstum des Kantons gefährdet würde, falls man nicht mehr bauen dürfe, wie man will. So viel zu den direkten Gründen, aber es gibt auch noch andere, die viel eher mit der lokalen Unabhängigkeit zu tun haben.
Aber was genau fürchten denn die Walliser?
Sie wehren sich dagegen, dass man ihnen aus Zürich, Basel oder Lausanne sagt, wie und was sie tun sollen, wie und was sie bauen sollen. Da kommen zum Teil lyrische Formeln auf, so benehmen sich die anderen Kantone und Bundesbären kolonialistisch gegenüber den Wallisern, wenn sie die Initiative annehmen. Denn schließlich würden ja die Walliser auch nicht nach Zürich oder nach Basel fahren, um den Leuten da zu erklären, man müsse die Pharma- oder die Finanzwirtschaft einschränken. Dann kommen auch noch beim Fußvolk quasi Argumente, zum Beispiel die Frage, ob man dann, wenn die Initiative angenommen würde, auch ein eigenes Maiensäß den Kindern oder Großkindern vererben könne, falls diese außerhalb des Kantons wohnen. Und mit solchen Argumenten oder Scheinargumenten mobilisiert sich momentan das ganze Wallis sehr stark gegen die große lokale Feindfigur Franz Weber.
Aber gibt es denn auch Befürworter dieser Initiative im Wallis?
Diese sind ganz klar in der Minderheit, zumindest in der Öffentlichkeit. Und zum Teil ist es ja wirklich nicht ganz ungefährlich, sich für die Initiative zu outen, wie es WWF-Exponenten und auch Leute aus dem grünen parteipolitischen Lager tun. Einige von ihnen werden auf der Straße angehalten und beschimpft. Sie seien Verräter, heißt es. Und dies ist ja noch höflich. Doch in den letzten Jahren ist bei einem Teil der Bevölkerung auch die Ansicht erweckt, dass man schon aufpassen muss, wie man baut, um die Landschaft mehr oder weniger noch zu schonen. So haben lokal mehrere Architekten eine Vereinigung gegründet, die sich über Raumplanung Gedanken macht und Ideen äußert. Doch selbst diese Vereinigung hat sich gegen die Initiative ausgesprochen. Offiziell, weil die Initiative zwar in die richtige Richtung ziele, aber mit den falschen Mitteln. Doch böse Zungen sagen bereits, diese Architekten wollen es einfach vermeiden, Kunden zu verlieren in ihrem Kanton.
Nun, was noch interessant wäre, Ron Hochuli, wie schaut man denn im Rest der Romandie auf diese Walliser Differenzen?
Es gibt nicht wenige Romans, die im Wallis eine Zweitwohnung haben. Und ein Teil von den Romans zeigt sich bestimmt auch solidarisch mit den Wallisern. Doch auf der anderen Seite wird auch heftig geschmunzelt, weil halt bei solchen Geschäften der typische Walliser Habitus, das Walliser Klischee in Sache politischer Machenschaften wieder ans Licht kommt. So sieht man, wie Architekten, Promotoren, Notare, Gemeindepräsidenten Hand in Hand und schamlos für ihre eigenen Interessen werben momentan. Und zum Teil haben sich wirklich Akteure in die Kampagne eingemischt, die eigentlich gar keinen Belang haben zur Politik oder nur ein sehr indirekter. So ist zum Beispiel vor einigen Tagen ein Kommuniqué des FC Sion verschickt worden, das sich gegen die Initiative einsetzt. An der Spitze des FC Sion ist ja bekannterweise Christian Constantin, der sein Geld im Immobiliensektor verdient.
Ron Hochuli, unser drittes Thema. Im Kanton Waadt gibt es eine Polemik bezüglich des Dachs des kantonalen Parlaments. Führen Sie uns doch mal in diese Geschichte ein.
Vor 10 Jahren ist das alte historische Parlamentsgebäude abgebrannt und das Dach war so zerstört, dass man es gar nicht erst versuchte zu retten, und das war der Anfang einer fast unendlichen Geschichte. Zuerst war man sich nicht einig, will man das Dach aus dem Jahr 1803 wieder so bauen, wie es war, quasi ein neuer Altbau, oder komplett in die andere Richtung und zum Teil mittelalterliche Mauern mit einem topmodernen Dach bestücken. Nach einem langen Hin und Her entschied man sich für die zweite moderne Option. Es wurde eine Jury mit viel Prestige einberufen, die als Co-Präsident sogar der weltweit berühmte Architekt Norman Foster hatte. Und nicht Einstimmig krönte die Jury ein sehr hohes, wölbiges Dach aus Kupfer. Nicht nur architektonisch war dies eine kleine Revolution für die Lausanner Altstadt, sondern auch technisch, denn das Dach ist mit einem komplexen Solarlüftungssystem versehen, das erlaubt, quasi ohne Energiekonsum das Gebäude im Sommer abzukühlen und im Winter zu heizen.
Und wo steht die Debatte heute?
Ja, vor kurzem hat man erfahren, dass es technisch mit Kupfer nicht geht. Damit das funktioniert, muss man das Dach aus Inoxstahl bauen. Und das entzündet die ästhetische Debatte erneut, denn die Kupferfarbe fand noch einigermaßen Zustimmung, weil sie sich in die roten Ziegeldächer der Altstadt mehr oder weniger anpasst. Doch ein graues Dach, zumal es noch so hoch ist, sorgt für Kontrast und kommt schlecht an. Für die Gegner ist klar, nun ist das Parlament eine regelrechte Gondelbaldenstation mitten in der Stadt. Man war schon bei der Form nicht überzeugt, jetzt kommt die Farbedebatte noch hinzu und unter den Politikern des Großen Rates herrscht wenig Enthusiasmus und das Projekt ist gefährdet. Mangels politischer Unterstützung, keiner will sich momentan zum Fenster hinauslehnen, wenn ich das so sagen darf, weil in wenigen Wochen finden in der Watt Kantonswahlen statt und ja, dass die Debatte und das Dossier ist nun sehr heikel.
Ron Hochuli von Radio Television Suisse.
DRS4 News. Die Woche im Tessin.
Diese Woche hat Economie Suisse in Bern eine Machbarkeitsstudie für einen privat finanzierten zweiten Gotthardstraßentunnel vorgestellt. Ein Thema, das das Tessin aus nächster Nähe interessiert, wie unser Mitarbeiter Gerhard Lob ausführt.
Das ist genau so. Und es war ein großes Thema diese Woche, muss man sagen. Wohl auch, weil der Corriere del Ticino, also die größte Tageszeitung im Tessin, hat diese Machbarkeitsstudie nämlich am Montag antizipiert in der Montagsausgabe. Und dadurch hat natürlich die Zeitung recht viel Aufmerksamkeit bekommen. Aber warum interessiert es? Natürlich, weil ja gerade aus dem Tessin der Druck da ist, eine zweite Röhre zu bauen. Es gibt ja eine entsprechende Standesinitiative, die im Großen Rat übrigens einstimmig verabschiedet wurde. Eine zweite Röhre, wenn ich daran erinnern darf, die übrigens richtungsgetrennt ist. Das heißt, später sollten einmal zwei Röhren stehen und jede wird nur mit einer Spur befahren, damit die Alpeninitiative auch eingehalten wird. Also keine neue Kapazität im Transitverkehr da ist.
Wie kam denn nun diese neue Studie an?
Nun, ich würde sagen, eher skeptisch und nicht, weil diese Röhre nicht gewollt wäre. Wie gesagt, es kommt ja die Forderung aus dem Tessin einer zweiten Röhre, aber die Finanzierung, also eben diese private Finanzierung und dann insbesondere die Maut, die ja dann verlangt wird von den PKWs, die den Tunnel nehmen, das gefällt nicht besonders. Die Machbarkeitsstudie redet in einer Hochrechnung von 21 Franken pro Fahrt und das ist natürlich ein großes Politikum. Im Tessin befürchtet man, dass mit einer Maut nachher das Tessin wieder einmal bestraft ist, dass die Tessiner mehr bezahlen müssen und dass der freie Zugang zum Straßennetz nicht mehr gewährleistet ist. Zum Beispiel hat dann auch Ticino Turismo umgehend eine Stellungnahme veröffentlicht und gemeint, es sei auch etwa für den Fremdenverkehr undenkbar, denn das würde natürlich viele Personen abhalten, mal eben ins Tessin zu fahren. Und wir wissen ja, der Fremdenverkehr darbt schon ziemlich.
Hintergrund dieser Studien ist auch die nötige Sanierung des Gotthardtunnels, welche eine Sperrung von 900 Tagen erfordert. Das Bundesamt für Straßen hat nun eine Studie für einen Kurzverlad erstellt, damit in dieser Zeit die Camions von Uri und Imbiasca verladen werden können. Nun hat aber gerade Imbiasca diese Woche gegen eine allfällige Verladung protestiert. Warum denn?
Ja, hierbei geht es um ein grundsätzliches Problem. Alle diese Dinge sind natürlich verknüpft. Wie gesagt, vorher sprachen wir von der zweiten Röhre, dann jetzt wieder Verlad. Das ist das eine. Aber was hat Biasca damit zu tun? Sie fühlen sich einfach übergangen. Sie haben praktisch aus dieser Studie entnommen, dass sie überhaupt betroffen sind. Dabei wäre ein riesiger Verlad eben in dieser Tessiner Gemeinde. Und das fanden sie natürlich gar nicht gut, dass ein deutsch-schweizer Beratungsbüro praktisch mal so auf dem Reißbrett da entwirft, wie es in ihrer Gemeinde zugehen soll. Kein einziger hat sich nicht mal mit dem Bauamt von Biasca in Verbindung gesetzt. Und das ist der Gemeinde einfach sauer aufgestoßen.
Der Kanton Tessin ist sowieso nicht ganz glücklich mit dem Projekt. Warum denn?
Ja, eigentlich ist der Kanton Tessin natürlich der Meinung, dass ein Verlad gut ist. Lastwagen gehören auf die Bahn. Aber der Standort Bjaska gefällt natürlich nicht hundertprozentig, weil eben natürlich ein langes Teilstück dann für die Lastwagen, die von Italien kommen, nach wie vor im Tessin befahren wird. Also die Strecke Chiasso-Bjaska führt ja durch das dicht besiedelste Gebiet im Tessin. Und deswegen kam der Vorschlag auf, insbesondere vom Umwelt- und Bauminister Marco Borradori, doch eine Verladestelle an der Grenze anzupeilen, also beispielsweise in Chiasso oder besser noch praktisch auf der anderen Seite der Grenze in Italien. Aber das ist natürlich leichter gesagt als getan. Aber ich bin sicher, auch dieser Vorschlag wird wahrscheinlich nochmal geprüft werden. Es gibt ja noch etwas Zeit.
Machen wir einen Blick nach vorne, Gerhard Lob. Die Volksabstimmungen vom 11. März stehen fast vor der Tür. Die Zweitwohnungsinitiative, die betrifft das Tessin stark. Wie intensiv wird denn jetzt über dieses Thema diskutiert?
Ja, bisher nicht sonderlich, was mich persönlich eigentlich sehr erstaunt hat. Diese Woche, muss man sagen, hat sich das Blatt ein wenig gewendet. Am Freitag haben zum Beispiel die Initianten, also die Fondation Weber in Lugano, eine Medienkonferenz abgehalten. Und auch diese Woche hat etwa das Journal del Popolo einmal einen Aufmacher der Zeitung dem gewidmet und hat diese Diskussion in die Köpfe gebracht. Ich persönlich war auch erstaunt, weil ich sprach etwa mit einigen Handwerksbetrieben oder auch Immobilienleuten im Locarnese, wo es ja sehr viele Zweitwohnungen gibt. Und hier macht man sich gar nicht so viel Gedanken darüber. Und das, ja, es hat mich doch erstaunt.
Aber wie ist denn die Stimmung?
Ich würde sagen, unter dem Strich eher negativ. Und das vor allem, weil von dieser Initiative viele Zweitwohnungen in den Tälern betroffen sind. Und im Gegensatz etwa zum Kanton Wallis, wo ja die Zweitwohnungen eigentlich neu gebaut werden, also wo es diese Bautätigkeit betrifft, sind im Tessin in den oberen Tallagen Dörfer betroffen, wo es eine starke Abwanderung gab. Und die Wohnungen, die verlassen wurden, werden heute zum großen Teil oder zu einem beträchtlichen Teil als Zweitwohnungen genutzt. Und das sind natürlich weit über 20% in vielen Dörfern. Und auch dort wäre es in Zukunft ja natürlich nicht mehr möglich, diese als Zweitwohnungen zu verwenden, da der Anteil maximal 20% betragen darf. Die Situation ist eben, und das ist ja ein bisschen, wie wir wissen, das Schwierige an dieser Initiative, lokal sehr unterschiedlich. Natürlich betrachtet man den Fall Ascona, wo die Ferienwohnungenanteil auch über 20% liegt. Da dürften natürlich auch viele Einheimische für die Initiative sein, denn dort ist dieses Phänomen zu spüren, dass die vielen Ferienwohnungen zu einer Explosion der Preise beigetragen haben. Immobilien in Ascona sind wirklich unerschwinglich geworden für Einheimische.
Nun ist das Tessin ein ausgesprochener Tourismuskanton. Was sagt man denn in dieser Branche?
Da sind die Meinungen geteilt, würde ich sagen. Ich sprach mit einem Hotelier in Losone, Diego Klaus. Er ist ein wirklich eifriger Befürworter der Initiative. Er sagt, die Zweitwohnungen sind nämlich unser Ruin als Hoteliers. Er begrüße nur noch Personen, die kommen einmal ins Hotel, nämlich dann, wenn sie ihre Zweitwohnung kaufen müssen. Andere Meinung sind natürlich die Personen, die im Immobiliensektor arbeiten. Sie sagen, die Zweitwohnungen seien eben auch ein großer Beitrag für die Hotellerie, weil Personen auch außerhalb der Saison kommen, wenn zum Beispiel die Hotels geschlossen haben. Also da gehen die Meinungen sehr weit auseinander. Aber insgesamt, das hat auch eine Studie gezeigt, ist es eben so, dass die Parahotellerie, also diese Ferienwohnungen, schon einen gewissen Beitrag für den Tourismus haben. Wie hoch die Wertschöpfung natürlich ist, kann man nicht genau sagen. Aber ohne Zweifel hat insbesondere das Gebiet des Locarnese einen sehr, sehr hohen Anteil von Ferienwohnungen, zum Teil zu hoch. Ob er mit dieser Initiative jetzt dann bekämpft werden kann, ist natürlich fraglich, denn eigentlich ist es in diesen Gemeinden schon zu spät.
Kommen wir zu einem leichteren Thema, Gerhard Lob. Der Karneval diese Woche ist der wichtigste Karneval des Tessins in Bellinzona zu Ende gegangen. In den letzten Jahren war dieser Karneval ja immer mal wieder unrühmlich in Schlagzeilen geraten durch Schlägereien und viele betrunkene Jugendliche. Es ist jetzt 2012 genauso weitergegangen?
Ja, es scheint, dass dieses Jahr der Karneval etwas ruhiger verlaufen ist als in den Vorjahren. Und das ist natürlich eine positive Nachricht. In den Notaufnahmen der Spitäler gab es weniger Fälle von Trunkenheit, also Personen, die im Koma praktisch eingeliefert werden. Das war ein Riesenproblem in den letzten Jahren, insbesondere bei Minderjährigen. Also es scheint, dass sich die Situation vielleicht ein wenig beruhigt hat, auch dank der Kontrollen, die vermehrt eben an diesen Karnevals durchgeführt werden. Zum Teil werden zum Beispiel auch Minderjährige gar nicht mehr zugelassen.
Bei der SBB fällt die Bilanz nicht ganz so positiv aus. Die Bahn stellt eine Reihe von Sonderzügen bereit und diese Züge sind auch im Billett des Karnevals inbegriffen.
Das ist im Falle von Bellinzona so. Da bezahlt man 40 Franken für die ganzen Tage des Karnevals und kann dann immer nach Bellinzona fahren mit dem Zug. Das sind die Flirt-Kompositionen, wie man sie auch nennt, diese Stadlerzüge, die ja überall in der Schweiz zu sehen sind. Aber in der Tat ist die SBB gar nicht zufrieden, denn in diesen Zügen kommt es doch zu sehr viel Vandalismus und Sachbeschädigungen. Es wird geraucht, dann gehen etwa die Feuermeldungen an, es kommt zu Schlägereien und es ist wirklich eindrücklich, was da abgeht. Der Chef der regionalen Bahn, eben Roberto Tulipano, war so verärgert. Man hörte ein Interview mit ihm am Radio. Er war wirklich stinksauer, wenn man das mal hier so sagen darf. Und offenbar prüfen die SBB jetzt, ob sie nächstes Jahr beim Rabadan, also Karneval von Bellinzona, überhaupt nochmal diese Züge zur Verfügung stellen, beziehungsweise eben, dass in den Tickets dann die Zugfahrt inbegriffen sind. Offenbar sind die Schäden wirklich so hoch, dass sie sich überlegen müssen, ob das finanziell überhaupt auch sich alles lohnt.
Ganz zum Schluss kommen wir noch zu einem Todesfall, der das Tessin diese Woche bewegt hat. Mariuccia Medici ist diese Woche im Alter von 102 Jahren gestorben. Gerd Lob, wer war diese Frau?
Ja, Mariuccia Medici war die Ikone des Mundarttheaters im Tessin. Man spricht darüber ja ein bisschen wenig, natürlich auch in der Deutschschweiz wahrscheinlich gar nicht, dass das Tessin ja auch einen Dialekt hat. Und dieser Dialekt ist weniger verbreitet als in der Deutschschweiz. Er ist eher eine Privatsprache, aber es gibt ihn eben. Und Mariuccia Medici war wirklich die Ikone. Sie hat diese Theaterstücke geprägt und im Übrigen auch Radiosendungen. Sie war über Jahrzehnte in einer der populärsten Radiosendungen der italienischen Schweiz aktiv, La Domenica Popolare, und hat da wirklich, man muss sagen, Radiogeschichte geschrieben. Sie stand bis zum Alter von 94 Jahren auf der Bühne. Die Leute haben sie geliebt und es hat mich nicht erstaunt, dass zu ihrem Tod, der jetzt wirklich im hohen Alter von 102 Jahren erfolgte, dass die Anteilnahme war extrem groß. Die Zeitungen haben auch jetzt Sonderseiten gemacht. Am Fernsehen hat man Aufzeichnungen gebracht von ihr. Es ist sozusagen die Stefanie Glaser für das Tessin gewesen.
Der freie Journalist Gerhard Lob aus dem Tessin. Sie hören DRS4 News.
Sie hörten einen Podcast von Schweizer Radio DRS. Mehr Informationen auf drs4news.ch.